Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. 152 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit verrichten nach UN-Angaben ausbeuterische Arbeit. Tätigkeiten weit entfernt von Mitarbeit und gelegentlicher Hilfe. Im Programm am heutigen Tag gegen Kinderarbeit. Was kann in den Industrienationen dagegen getan werden? Zum Start der Sendung aber Kinderbonus, abgesenkte Mehrwertsteuer, Hilfen für Unternehmen. Es sind 57 einzelne Maßnahmen, aus denen das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung besteht. Einen Teil davon hat das Bundeskabinett jetzt beschlossen. Malte Hennig fasst zusammen.
Mit voller Kraft soll das rund 130 Milliarden Euro umfassende Konjunkturpaket Deutschland aus der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg führen. Die ersten 10 von 750 Einzelmaßnahmen hat die Bundesregierung dafür auf den Weg gebracht. Mit über 50 Milliarden Euro die teuersten. Notwendige Investitionen, sagt Finanzminister Olaf Scholz.
Das Ziel, das wir mit diesen Schritten verfolgen, ist, die wirtschaftliche Erholung unseres Landes wieder zustande zu kriegen, Arbeitsplätze zu sichern und dafür zu sorgen, dass wir nicht einen lang anhaltenden Konjunkturdelle haben, sondern dass unser Land fit gemacht wird für die Zukunft. Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms.
Den finanziell größten Wumms der Einzelleistungen hat mit 25 Milliarden Euro die Fortsetzung der Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen. Für weitere 3 Monate können die Betriebe bis Ende August Hilfen zur Deckung ihrer Fixkosten erhalten. Darunter fallen beispielsweise Zahlungen für Miete, Zinsen, Strom und Wasser und auch Kosten für Auszubildende. Die Summe der Hilfen hängt von der Betriebsgröße ab.
Wir machen das nicht mit der Gießkanne, sondern zielgerichtet. Wir wollen denen helfen, die es immer noch brauchen. Wir wollen dafür sorgen, dass sie nicht durch Mieten, durch Leasingkosten, durch die Rückzahlung von Provisionen und vieles andere in Bedrängnis geraten und am Ende aufgeben.
Meint Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Über degressive Abschreibungsregeln will die Regierung zudem Anreize für mehr Investitionen von Unternehmen geben. Eltern erhalten mit einem Kinderbonus von 300 Euro pro Kind weitere Hilfen. In 2 Raten wird dieser im September und Oktober zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. Darüber hinaus erhalten Alleinerziehende einen höheren Steuerentlastungsbetrag. Ein neben den Überbrückungshilfen weiterer großer Brocken der Konjunkturmaßnahmen ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Die Bundesregierung erwartet hierdurch einen Einnahmeverlust von schätzungsweise 20 Milliarden Euro. Ab dem 1. Juli sinkt der Regelsatz von 19% auf 16%, für Dinge des täglichen Bedarfs von 7% auf 5%. Befristet ist die Maßnahme bis Ende Dezember. Die Bundesregierung hofft so, die Konsumnachfrage noch im zweiten Halbjahr anzukurbeln. Aus der Opposition kommt insbesondere hierzu Kritik, etwa vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Dürr.
Es ist mehr als fraglich, ob diese vorübergehende Mehrwertsteuersenkung wirklich bei den Menschen im Portemonnaie ankommt. Meine Befürchtung ist, dass nicht die Preise gesenkt werden, sondern dass insbesondere Online-Händler wie beispielsweise Amazon, die ja gerade gut durch diese Corona-Krise auch wirtschaftlich gekommen sind, dass die am Ende die Profiteure einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung sein werden.
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter äußert sich ähnlich.
Die Mehrwertsteuersenkung ist ein Experiment, aber es profitieren davon alle. Es profitiert auch Amazon davon. Wir sind für Kauf-vor-Ort-Gutscheine. Nämlich davon würden gezielt die Gastronomie, die Läden, die jetzt gelitten haben, profitieren. Und es wäre keine so pauschale Gießkanne.
Erste Beschlüsse zum Konjunkturpaket soll es noch im Juni in Bundestag und Bundesrat geben. Das Tempo wird hoch angesetzt, damit der versprochene Wumms auch tatsächlich rechtzeitig ankommt.
Malte Hennig zu den jetzt beschlossenen Maßnahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung, mit dem die Folgen der Corona-Krise abgemildert und aufgefangen werden sollen. Insgesamt sind es 57 Maßnahmen unterschiedlicher Art. Einige, wie die eben gehörte Mehrwertsteuersenkung oder der Kinderbonus, sollen für schnelle Konsumanreize sorgen. Andere sollen die Industrie in Deutschland auch verändern, grüner machen, klimaverträglicher. Dazu zählt neben Kaufprämien für E-Autos oder mehr Geld für Ladesäulen, auch eine Neugestaltung der Kfz-Steuer. Nach der werden die beliebten SUVs, die großen Geländewagen, deutlich teurer. Johannes Kuhn dazu.
Die Kfz-Steuer soll ab 2021 stärker nach dem Kohlendioxidausstoß bemessen werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachte heute das Bundeskabinett auf den Weg. Die Reform der Kfz-Steuer ist Teil des vergangenen Herbst beschlossenen Klimapakets. Die Veränderung betrifft allerdings nur Neuzulassungen. Finanzminister Olaf Scholz betont, es gehe der Bundesregierung nicht um Steuereinnahmen, sondern um Klimapolitik.
Wir rechnen im Verlauf des kommenden Jahrzehnts eher mit am Ende sinkenden Kfz-Steuereinnahmen wegen der reduzierten CO2-Emissionen von Fahrzeugen.
Seit 2009 gilt bei der Besteuerung von Pkw ab Emissionen von 95 Gramm CO2 pro Kilometer ein einheitlicher Steuersatz von 2 Euro je Gramm. Ab dem kommenden Jahr steigt dieser Wert ab 116 Gramm für Neuzulassungen stufenweise an. In der höchsten Stufe verdoppelt er sich auf 4 Euro pro Gramm. Dies dürfte vor allem SUVs und Sportwagen betreffen. Hier könnte die Steuer je nach Modell von einem mittleren einstelligen bis zu einem niedrigen dreistelligen Betrag pro Jahr steigen. Dies ist aber auch weiter abhängig von der Hubraumgröße. Die zweite Bemessungsgrundlage der Kfz-Steuer bleibt unangetastet. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte bereits vor der Verabschiedung durchblicken lassen, sie hätte sich eine ambitioniertere Reform gewünscht.
Ja, es ist in dieser Regierung ja so, dass nicht Herr Scholz und ich alleine entscheiden können, sondern dass es da noch einen Koalitionspartner gibt, mit dem wir das eben gemeinsam entscheiden müssen. Deswegen haben wir einen gemeinsamen Vorschlag in dieser Regierung jetzt erarbeitet und den trage ich dann am Ende des Tages auch mit.
Ihre Forderung durchsetzen konnte die Union. Ab sofort erhalten emissionsarme Neuwagen mit weniger als 96 Gramm CO2 pro Kilometer einen Kfz-Steuerrabatt. Dieser beträgt 30 Euro pro Jahr und wird maximal 5 Jahre gezahlt. Wie allgemein erwartet, werden Elektroautos bis 2025 mit Option auf 2030 weiterhin von der Kfz-Steuer befreit. Erik Gawel, Ökonom vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, geht davon aus, die Kombination aus Kfz-Steuernachteilen 2021 und befristeter Mehrwertsteuersenkung dieses Jahr wird zu Vorzieheffekten beim Kauf großer Verbrenner führen. Die neue CO2-Komponente laufe dann ins Leere. Der Gesetzentwurf entfalte insgesamt kaum Lenkwirkung.
Das Stufenmodell soll offenbar bewusst das Massensegment schonen und schöpft die Kaufkraft nur dort ab, wo selbst wenige 100 Euro mehr kaum ins Gewicht fallen, wenn man teure oder sehr teure Kfz kauft. Der gesamte erzielbare Steuervorteil für CO2-sparsame Kfz liegt weiter um 1% vom Neuwagenpreis. Das ist kein wirklich kraftvoller Anreiz.
Kritik kommt auch aus der Opposition. Linke und Grüne halten die Kfz-Steuerreform für mutlos. Die FDP befürchtet Nachteile für die Automobilindustrie. Der Verband der Automobilindustrie, VDA, selbst zeigt sich zufrieden. Es handle sich um einen fairen Kompromiss.
Johannes Kuhn war das. 152 Millionen Kinder leisten laut UNICEF ausbeuterische Arbeit. Und wenn diese Kinder auf Kaffeeplantagen, beim Kakaoanbau oder in Textilbetrieben eingesetzt werden, kommt es dazu, dass auch Verbraucher in Deutschland von Kinderarbeit profitieren. Schon eine Zeit lang versucht Bundesentwicklungsminister Müller daher, zumindest deutsche Firmen, weiter reicht ja sein Zugriff nicht, zumindest deutsche Firmen, die im Ausland produzieren lassen, auf Standards zu verpflichten. Beim Arbeits- und beim Gesundheitsschutz und bei den Löhnen. Geschehen soll das über ein Lieferkettengesetz. Heute aber, am Tag gegen Kinderarbeit, weist der Bericht von Angela Tesch darauf hin, dass sich der Minister eine Frage stellen lassen muss.
Woran scheitert das Lieferkettengesetz? Warum bringen Sie das nicht auf die Kette?
Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, bohrt in einer offenen Wunde. Müller würde nicht handeln, sondern immer nur die Zustände beklagen.
Unsere Jeans werden in Bangladesch produziert, unsere Turnschuhe von Menschen, die unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen. 14 Stunden die Frauen in Bangladesch für 15 bis 20 Cent.
Damit wir eine Jeans kaufen können, die für 5 Euro in Bangladesch produziert und in Deutschland für 50 oder 100 Euro verkauft wird. Der CSU-Minister und Arbeitsminister Heil von der SPD sind sich einig, dass deutsche Unternehmen sich darum kümmern müssen, dass ihre Zulieferer im Ausland Mindeststandards einhalten. Und weil das nur wenige freiwillig tun, sind Bußgelder in einem ersten Entwurf für das sogenannte Lieferkettengesetz vorgesehen. Widerstand kommt aus dem Wirtschaftsministerium und von der Wirtschaft selbst. Stefan Gent vom Handelsverband HDE warnt in der ARD vor zusätzlichen Belastungen in der Corona-Krise.
Das wäre auch das falsche Signal, also ein Lieferkettengesetz, was nochmals sehr hohe Hürden bedeuten würde.
Das lässt Minister Müller nicht gelten.
Das sind einige der Verbände, die hier Stimmung machen. Wir werden ein Gesetz vorlegen, das den Mittelstand eben nicht belastet.
Sanktionen müssten aber sein, um zum Ziel zu kommen.
Kinderarbeit weltweit, da haben wir uns vor 70 Jahren dazu bekannt. Und dennoch sind 75 Millionen in ausbeuterischen Verhältnissen.
UNICEF und die internationale Arbeitsorganisation ILO gehen sogar davon aus, dass weltweit über 150 Millionen Mädchen und Jungen zwischen 5 und 17 Jahren schwere Arbeit leisten müssen und aus diesem Grund nicht zur Schule gehen können.
Etwa die Hälfte von den 73 Millionen leisten die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Die reichen von Prostitution, Zwangsarbeit bis hin zur Ausbeutung als Kindersoldaten.
Sagt Rudi Tarneden, der Sprecher von UNICEF Deutschland. In den vergangenen 20 Jahren sei das Bewusstsein dafür gewachsen, dass Kinderarbeit eine schwere Verletzung von Kinderrechten ist, ihre Gesundheit zerstört und ihnen die Zukunft raubt. Auch Bildungskampagnen hätten dazu beigetragen, dass die Kinderarbeit insgesamt zurückgegangen ist. In Asien und in Afrika und überall da, wo Armut, Hunger oder Kriege herrschen, ist sie weiterhin ein großes Problem.
Insofern profitieren die Kinder insgesamt davon, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Gleichwohl muss man eben ganz klar im Kopf behalten, dass die meiste Kinderarbeit eben nicht in Unternehmen stattfindet, sondern dass 70% aller Kinder in Familienbetrieben arbeiten, sehr häufig in der Landwirtschaft oder aber sie gehen ohne Vertrag in fremde Haushalte als Dienstmädchen.
Der deutsche Streit um das Lieferkettengesetz könne Impulse geben, sagt der UNICEF-Sprecher. Wichtig bleibe, die Ursachen von Kinderarbeit zu bekämpfen, wie extreme Armut und Bildungsmangel. Minister Müller will im Juli den Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. Auf eine ähnliche Initiative der EU-Kommission will er nicht warten.
Angela Tesch zur Diskussion über ein Lieferkettengesetz, das einen Beitrag leisten könnte, um ausbeuterische Kinderarbeit zu verhindern. Worum geht es genau? Um eine Definition. Nach der UN-Kinderrechtskonvention und der Internationalen Arbeitsorganisation der ILO ist Kinderarbeit, jegliche Art von Arbeit von Minderjährigen, die negative Folgen hat für ihre geistige, soziale und gesundheitliche Entwicklung und die Grundrechte der Kinder auf Bildung, Gesundheit, Schutz und Beteiligung verletzt, so die Definition. Zu den Staaten, in denen Kinderarbeit weit verbreitet ist, gehört Indien, obwohl es dort Beschränkungen für die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren gibt. Bernd Muschborowska über die Situation in Indien.
Seit die Ausgangssperre in Indien weitgehend wieder aufgehoben wurde, sind auf den Straßen von Delhi wieder deutlich mehr bettelnde Kinder zu sehen. Infolge der Corona-Pandemie ist die Wirtschaft des Landes zeitweise fast völlig zum Erliegen gekommen. Gerade für die armen Familien, die als Tagelöhner ihren Lebensunterhalt verdienen, gibt es jetzt kaum noch Arbeit. Lakshmi und ihre große Schwester verkaufen rote Rosen. An einer Straßenkreuzung in Delhi schlängeln sich die beiden Mädchen unerschrocken zwischen den Autos hindurch, sobald die Ampel an der Kreuzung der beiden mehrspurigen Straßen auf Rot gesprungen ist. Rosen, kauft Rosen, nur 10 Rupien, dann haben wir was zu essen. Die 8-jährige Lakshmi, deren Name in Sanskrit Glück, Schönheit und Reichtum bedeutet, muss sich auf die Zehenspitzen stellen. Sie ist etwa so klein wie in Deutschland eine 4-jährige. Ihre Haut ist rau, das Haar struppig und die Augen sind trüb. Ganz offensichtlich hat Lakshmi ebenso wie ihre ein Jahr ältere Schwester von Anfang an zu wenig und zu schlecht zu essen bekommen. Die Mutter der beiden Mädchen sitzt am Straßenrand und hütet ihren Sohn. Wir versuchen, eine Arbeit für Tageslohn zu bekommen. Wenn das nicht klappt, fahren wir zum Markt und kaufen Rosen und verkaufen sie hier. Mein Mann ist krank. Andere Arbeit kann er nur ein paar Tage lang machen. Dann geht es mit seinen Gelenken nicht mehr. Also arbeiten auch die Töchter. Wie viele Mädchen und Jungen in Indien Kinderarbeit leisten, ist nicht genau bekannt. Die Nichtregierungsorganisation des Friedensnobelpreisträgers Kailash Satyarthi geht von knapp 12 Millionen aus, die indische Regierung von 4,4 Millionen. Sie zählt allerdings nur die illegal arbeitenden Kinder dazu, also solche, die etwa in Plastikfabriken oder Ziegeleien unter gefährlichen Bedingungen schuften. Kinder wie Lakshmi, die ihren Eltern bei der Arbeit helfen, werden nicht mitgezählt. Durch die Corona-Pandemie habe sich das Problem der Kinderarbeit noch weiter verschärft, klagten die Internationale Arbeitsorganisation ILO und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Millionen Kinder könnten dadurch wieder zu Kinderarbeit gezwungen werden, hieß es in einer Kampagne angesichts des Welttages gegen Kinderarbeit. Friedensnobelpreisträger Satyarthi betrachtet Kinderarbeit als ein globales Problem. Nicht nur in seiner Heimat Indien gäbe es noch viel zu viele Kinder, die arbeiten müssten, statt zur Schule zu gehen.
I understood through my fight against child labor in India and South.
Bei meinem Kampf gegen Kinderarbeit in Indien und ganz Südasien habe ich erkannt, dass das nicht ein isoliertes Problem des einen oder anderen Landes ist. Das muss man global betrachten und bekämpfen.
But on the other hand, we have to have strong laws.
Seit 2016 ist in Indien Kinderarbeit für unter 14-Jährige gänzlich verboten. Und doch gibt es sie noch in vielen Bereichen. Armut sei die Hauptursache für Kinderarbeit, schreibt das indische Arbeitsministerium auf seiner Webseite. Die Regierung unternehme alles, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und Verstöße gegen das Verbot der Kinderarbeit aufzudecken und zu bestrafen.
Bernd Muschborowska war das Kinderarbeit in Indien und großer thematischer Sprung. Morgen ist es ein Jahr her, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zum Urteil kam, dass das massenhafte Töten männlicher Küken aus wirtschaftlichen Gründen sowohl dem Tierschutzgesetz als auch dem Staatsziel Tierschutz widerspricht. Ein Jahr ist das her und dennoch sind Landwirte, Wissenschaftler und auch der Handel nicht wesentlich weitergekommen, um zu verhindern, dass 45 Millionen Küken Jahr für Jahr nach dem Schlüpfen getötet werden. Trotz klarer Rechtslage, trotz einer ethisch nicht zu vertretenden Situation. Warum kommt das nicht voran? Annette Eversberg dazu.
Männliche Küken, die sich nicht zur Mast eignen, sind ein Ergebnis jahrelanger Züchtung. Es geht in erster Linie um die Hennen, die möglichst viele Eier legen sollen. Die männlichen Küken sind da unerwünscht. Sie werden getötet, beklagt Katrin Wenz vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND.
Es ist noch immer erlaubt. Leider wird es noch immer durchgeführt und es ist auch noch weiterhin genehmigt, weil das Gericht damals der Ansicht war, dass die Wirtschaft hier noch nicht so weit ist und eben noch mehr Zeit braucht.
Dennoch, seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig stehen Politik, Geflügelwirtschaft und Handel unter Druck, eine Alternative für das Töten von 45 Millionen männlicher Küken jährlich zu finden. Auch im Koalitionsvertrag ist die Beendigung des Kükentötens als Zielvorgabe enthalten. Dabei sind verschiedene Verfahren im Gespräch. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft setzt da auch auf zwei technische Lösungen und fördert diese mit insgesamt 5 Millionen Euro. Schon im Ei soll das Geschlecht, so ein Werbefilm des BMEL, zuverlässig bestimmt werden können. Beim spektroskopischen Verfahren werden Eier am dritten Tag nach dem Anbrüten mit Hilfe eines Laserstrahls vorsichtig geöffnet.
Das Innere der Eier bleibt dabei unbeschädigt. Als nächstes wird mit einem Spektroskop ein spezieller Lichtstrahl in die geöffneten Eier geschickt. Völlig berührungsfrei kann so innerhalb weniger Sekunden durch die unterschiedlichen Frequenzen des zurückgeworfenen Lichts das Geschlecht bestimmt werden.
Zur Praxisreife hat es bereits das endokrinologische Verfahren der Firma Select gebracht, das ursprünglich an der Universität Leipzig entwickelt wurde. Endokrinologisch deshalb, weil die Entscheidung, ob Huhn oder Henne, mithilfe einer Hormonbestimmung getroffen wird, Geschäftsführer Dr. Ludger Brelo.
Wir können heute am 8. bis 9. Bruttag nachweisen, ob in einem Brutei sich Östronsulfat befindet oder nicht. Und wenn wir das ermittelt haben, in dem Brutei befindet sich Östronsulfat, dann wissen wir, es ist ein weibliches Ei. Diese Eier werden dann weitergebrütet, bis sie als rein weibliche Küken dann schlüpfen. Und die männlichen Bruteier werden eben aussortiert und aus denen wird ein hochwertvolles und wirksames Futtermittel produziert.
Von Discounter-Seite wird derzeit Druck auf die Geflügelwirtschaft aufgebaut. In einer aktuellen groß angelegten Werbekampagne verspricht Aldi, das Kükentöten bis Ende 2022 ganz zu beenden. Die Rewe-Gruppe bietet schon seit 2019 in nunmehr 5.500 Rewe- und Pennymärkten unter dem Label Respekt Eier an, bei denen das Kükentöten durch Geschlechtsbestimmung nach dem Select-Verfahren vermieden wurde. Friedrich Otto Ripke vom Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft geht das alles noch zu schnell und beim endokrinologischen Verfahren der Geschlechtsbestimmung hat er Bedenken hinsichtlich der Kosten.
Wir wissen bisher von dem Verfahrensanbieter, dass es um die 2 Cent pro Ei liegen könnte.
Im Lebensmitteleinzelhandel erlösen die Legehennenhalter dafür 7 bis 9 Cent im Schnitt. Wenn 2 Cent davon für das Geschlechtsbestimmungsverfahren gebraucht werden, ist das ein relativ hoher Anteil. Da werden nicht alle gleich freudestrahlend Hurra schreien und da mitmachen. Wir müssen eigentlich auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel darüber reden, ob wir eine Kostenbeteiligung von dort erwarten dürfen.
Die technischen Lösungen, so die Bioverbände Bioland, Demeter oder Biokreis, aber auch die Aufzucht von männlichen Küken als Bruderhähne, haben einen entscheidenden Mangel. Sie fördern weiterhin die Zucht von Hochleistungsrassen bei den Legehennen. Deshalb plädieren Josef Brunbauer vom Biokreis und Katrin Wenz vom BUND vor allem für das Zweinutzungshuhn als langfristige Alternative zum Töten männlicher Küken. Selbst wenn auch durch das Zweinutzungshuhn die Eier teurer werden.
Wir haben hier nicht diese Hochleistungshennen, die eben so sehr viele Eier legen, aber wir haben auch Hähne, die eben Fleisch ansetzen und die eben auch für den Fleischkonsum gebraucht werden. Bei den Bruderhahn-Initiativen, da werden die Brüderhähne auch nicht getötet, sie werden großgezogen, sie setzen aber sehr wenig Fleisch an und aus Tierschutzsicht macht das Sinn, aber aus ökologischer Sicht ist das Zweinutzungshuhn da dennoch viel, viel besser.
Annette Eversberg war das. Wenn ein Anrufer bei einem Telefongespräch vor der eigentlichen Rufnummer eine Nummer wählt, die mit 010 oder 0100 anfängt, dann hat er es mit einer sogenannten Call-by-Call-Verbindung zu tun. Das Telefonat wird dann nicht mehr über den eigentlichen Netzbetreiber geführt, sondern über einen anderen. Und eigentlich sollte das dann billiger sein und wenn nicht, dann wenigstens transparent. Weil das aber für den Anbieter der Nummer 01018 wohl nicht galt, hat die Bundesnetzagentur eingegriffen. Christian Abital berichtet.
Verbraucher könnten nur dann eine preisbewusste Entscheidung treffen, wenn die Preise transparent sind, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann in Bonn. Doch an diese Preistransparenzvorgaben hatte sich die 01018 GmbH in Köln offenbar nicht gebunden gefühlt. Die Beschwerden über das Unternehmen häuften sich. Denn anstelle einer vorgeschriebenen Preisansage erhielten Anrufer kostenpflichtige Abo-Angebote, zum Beispiel für eine Flatrate. Zur Bestätigung mussten die Verbraucher einfach die Tasten 1 und 3 drücken. Das sei unlauterer Wettbewerb, heißt es von Seiten der Bonner Behörde. Wollten die Anrufer die dann gestellten Rechnungen nicht bezahlen, schaltete die 01018 GmbH regelmäßig ein Inkasso-Unternehmen ein, das die Forderungen eintreiben sollte. Die Bundesnetzagentur hat die Call-by-Call-Nummer mit sofortiger Wirkung abgeschaltet. Weder der Kölner Betreiber noch die EWD Inkasso GmbH dürfen rückwirkend zum 23. Dezember Forderungen eintreiben. Kunden, die entsprechende Leistungen auf ihren Mobilfunkabrechnungen sehen, müssen diese nicht bezahlen.
Christian Abital war das. Fabriken geschlossen, Lieferketten unterbrochen, Nachfrage nicht mehr vorhanden. Das sind die Folgen der Corona-Pandemie, die sich auch zeigen in einer drastisch eingebrochenen Industrieproduktion in der Eurozone. Laut Eurostat gab es ein Minus von 17,1% im April im Vergleich zum Monat zuvor. Nur Irland hatte kein Corona-Minus im Ganzen. Aber die Frage geht an die Börsenberichterstatterin Claudia Wehrle. Waren das ja auch für die Börse keine guten Nachrichten? Und diese 12.000er-Marke im DAX, die ja im Tagesverlauf ziemlich wackelig geworden ist, hat die gehalten?
Sie kippt. Sie ist gerade jetzt zum fast vor Handelsende gekippt. 11.912 Punkte. Der DAX ein Minus von fast 0,5%. Die Nachrichten, die wir von Konjunkturseite auch in den kommenden Tagen und Wochen sehen werden, die werden nicht gut aussehen. Damit ist zu rechnen. Anleger also zwischen Hoffen und Bangen.
Sehr kurvig war erneut auch der Kurs der Lufthansa-Aktie.
Immerhin die Papiere fast 4% im Plus, aber das ist eine Momentaufnahme, wie es bei der Fluggesellschaft weitergeht, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Airline zu erhalten. Das wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Auch da ist vieles noch offen.
Schlusslicht im DAX heute, die Dialysefirma Fresenius Medical Care. Gründe gab es eigentlich nicht, oder?
Ja, das ist richtig. Es gibt nun mal Kursbewegungen, da gibt es keine so rechte Erklärung dafür. An dieser Stelle möchte ich aber Adidas noch kurz erwähnen. Ein kanadischer Rivale in Sachen Sportbekleidung hat schlechtere Zahlen vorgelegt als erwartet. Adidas selbst hatte ja zuletzt auch von Problemen berichtet. Die Wochen, in denen die Läden geschlossen waren, da brachen Umsätze weg. Sportliche Großveranstaltungen, Fehlanzeige und davon ganz abgesehen, viele Sportarten dürfen ja noch nicht oder nicht wieder in dem Maße ausgeübt werden, wie das vorher der Fall gewesen ist. Und das alles hinterlässt Spuren. Die Aktien von Adidas geben 1,5% nach.
Gucken wir noch auf den MDAX. Da geht es mit ThyssenKrupp wieder aufwärts.
Fast 10% im Plus die Papiere. ThyssenKrupp ist weiter auf der Suche nach Konzepten, wie der Konzern auf längere Sicht überlebensfähig sein kann. Es gäbe keine Denkverbote, sagt die Chefin. Die Zukunft der Stahlsparte werde wohl zur Disposition gestellt.
Gucken Sie noch auf den Euro zum Wochenende.
Der Euro wird mit einem Dollar 12,44 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,38 auf minus 0,41%. Und die Feinunze Gold wird mit 1738,44 Dollar gehandelt.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Katrin Hondl am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.